So.
Welcome, welcome zu Feierabend,
dem Agency Live Audio Recap.
Nicht live,
aber in Farbe.
Mit fetten Insights aus der Kavologie.
Welcome, welcome, Michi von The Unknown Beast, unser Chief AI Innovation Officer. Herzlich willkommen, ich bin Adi und heute wollen wir über die Fotobooth reden. Ich bin ja ein bisschen nervös, weil das ist jetzt für mich die erste Podcast-Folge nach der langen Pause ist. Michi, wie geht's dir?
Gut.
Wir haben gesagt, wir wollen das Thema rund um die Fotobooth einmal aufrollen. Ich würde gerne, bevor wir das Thema anfangen, noch viel, viel weiter hinten anfangen. Nämlich die Idee der Verwandlung, die ist ja eigentlich nicht neu. Also vielleicht gehen wir da nachher nochmal drauf. Die ist ja schon nahezu historisch. Wenn wir da bis in die Welt der Masken zurückgehen. Aber für uns wichtig ist ja so ein bisschen die Interaktivität der Verwandlung. Ja, wenn man da mal guckt, ich habe mal ein bisschen recherchiert. 2011 hat Snapchat damals, Peekaboo hießen die noch, daher das Geistchen, wissen ja glaube auch viele gar nicht, erstmals den Filter eingeführt. Und 2015 dann durch den Kauf von Luxury kamen dann die Lenses dazu. 2017 ging die Sache dann weiter. Und nach den Lenses kamen dann die eigenen Filter oder gab es die Möglichkeit, eigene Filter zu erstellen. Und dann hat Facebook, jetzt Meta, damals 2019 nachgezogen mit diesem Spark AR, hieß es. Unglaublich komplex, da einen Filter irgendwie einzusetzen auf Instagram. Ich weiß noch, den hatten wir damals gebaut mit David. Es war recht aufwendig, weil man hat sozusagen über diese über die Infrarotsensoren oder ich weiß nicht, keine Ahnung, über ein Face-Tracking sozusagen ein dreidimensionales Modell gebaut, auf das man dann irgendwelche, wir hatten damals einfach, glaube ich, nur rote Streifen im Gesicht, weil wir da die alte Corporate Design-Sprache auf unter anderem diesen Streifen gestellt hatten. Genau, so gab es dann also 2019 mit Spark AR auf Facebook/Meta dann auch wieder die Filter und dann 2021 oder 2022, je nachdem, waren dann diese Face-Swap-Hypes. Die kennst du sicherlich noch, als wir den Stand für TGBW gemacht hatten, rund um die Conspiracy Theories, also um diese Sensibilisierungsgeschichte.
Ja, ich erinnere mich.
Für hauptsächlich Schüler und Jugendliche zur Aufklärung von Deepfakes etc. und wie sich natürlich Verschwörungstheorien irgendwie verselbstständigen, wie sich Rabbit Holes mehr oder weniger bilden. Und da hatten wir dann damals noch via App die Face-Swap-Geschichte mit drin. Das war die, wo man relativ easy zu Elon Musk oder sowas werden konnte. Und waren schon echt irre geflasht. Ich glaube, wer war da? Was waren die Charaktere? Elon Musk, Leonardo DiCaprio, glaube ich, gab es auch noch mit drin. Da hat doch Teddy diesen, ihr habt die Titanic halbiert gemacht. Sein Viral Meme. So, da sind wir dann in 2021 und dann kam ja 2022 die erste, oder nicht die erste Bildgenerative, aber so die erste breit zugängliche Bildgenerative. Michi, du unterbrichst mich, wenn ich irgendwie einen Quatsch erzähle.
Ich würde es nie wagen, dich zu unterbrechen, wenn du Quatsch erzählst. Aber ja, also wir reden so, Januar 22 war, glaube ich, kam so die erste brauchbare, nicht drüber.
Aber weit, weit weg, da kam dann Dali, genau, Dali mit dem wirklich passenden Namen, finde ich, Dali, dem Surrealisten natürlich irgendwie an ihn angelehnt. Und auch die Bilder war wirklich eher LSD-Trip wie irgendwie was Brauchbares. So, aber dann war so, die Technologie hat sich so angebahnt und hat sich irgendwie gefestigt. Ich fand dann auch, was hatten wir noch, den Bold Glamour Filter und sowas. Also da gab es so schon einige Etappen, die, finde ich, auch so eine ganze Kultur geprägt haben. Und dann war auf einmal KI da und dann gab es schon irgendwie nochmal einen Technologiesprung zu dem, was man jetzt machen könnte. Weil jetzt sind wir nicht mehr im Bereich, wo wir von einem Swap reden, also einem mehr oder weniger übertragen von einem reinen Bildmotiv auf einem bestehenden Gerüst, sondern wir gehen jetzt natürlich in eine Welt, wo wir alles neu denken können und neu interpretieren und auch die, die Gesichter oder die Individualitäten frei in andere Szenarien stellen. Also ab da fängt dann so die Spinnerei an. So, und dann ist es natürlich, wenn man auf das Feld der Verwandlung schaut, schon eins, das ein marketingtaugliches Erzählinstrument ist, um natürlich seine Botschaften an die Leute zu bringen. Dann hat es auch überhaupt nicht lange gebraucht, bis dann die ersten Kampagnen da dazu rausgekommen sind, bis so Face-Swap-Community-Activation-Themen an den Start gekommen sind. Ich glaube, 2024 gab es dann von der ENBW dann so ein bisschen diese Kampagne, wo man so Vintage-Trainer, Birdie-Vogts, Fokuhila-Geschichten werden kann. Und jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, wo das alles eine Qualität erreicht, mit der man richtig mal einen Kopf aufmachen kann, was man da damit anstellen kann. Hier um die jüngsten Beispiele, Ray-Ban und Oakley sind ja jetzt zusammen mit Meta unterwegs, was die Brille angeht. Ich glaube, zuerst war es Ray-Ban, jetzt Oakley nachgerückt, um die AR-Brille mit auf den Markt zu bringen. Und auch da gibt es dann irgendwelche KI-gestützten Face, also wo man sich die Brille einfach mal aufziehen kann, sich in das entsprechende Surrounding, die macht, glaube ich, viel über diese Action-Surroundings. Oakley geht es viel, also Ray-Ban wahrscheinlich auf der einen Seite eher diese Lifestyle-Zielgruppe und Oakley, die ganzen Freaks, 90er-Nostalgen, organische Form und Techno-Kultur irgendwie ansprechen, die mehr so auf den Sport gehen. Lenovo, habe ich gesehen, hat im Zuge als Formel-1-Sponsor auch so eine Geschichte auf den Weg gebracht, wo sie ihre Gäste auf irgendwelchen Events dann zum Rennfahrer machen können. So, jetzt haben wir einmal kurz ausgeholt. Warum wollte ich ausholen? Weil wir das auch schon lange können. So, und da kommt natürlich genau deine Kompetenz zu tragen. Wir haben nicht nur die Fotobooth entwickelt oder du, wie auch immer, sondern natürlich den ganzen Workflow da dahinter, und der öffnet total viele Gedankenspiele, über die ich mal mit dir sprechen möchte, weil es nicht nur eine stationäre Geschichte sein kann, sondern man kann natürlich auch von der Offline- oder von der analogen Welt genauso gut in die Online-Welt denken, auf Community-Activation oder sonst irgendwas. Das heißt, so die Möglichkeiten, die einem da offen stehen, sind gigantisch. Und genau da, Michi, wollen wir mal drüber reden. Erklär mal ein bisschen die Fotobooth vielleicht, so den Grundgedanken da dahinter, den Aufbau. Mhm.
Ich hole tatsächlich auch mal kurz ein bisschen aus, so die ersten Gehversuche, damit hatten wir vor 2 Jahren ungefähr. Da war das Ziel noch, einfach das Gesicht tauschen zu können, möglichst einfach. Da gab es dann ein fertiges Bild und da konnte man dann das Gesicht reintauschen. Das hat ordentlich funktioniert, war jetzt aber, also ja, war ein Hingucker auf Events und sowas, war jetzt aber nichts, was einen so völlig umgeblasen hat. Das kam dann tatsächlich so mit den KI-Bildmodellen, die Character Consistency einfach sehr, sehr gut gehalten haben. Also einfach die Merkmale der jeweiligen Person auf dem Ausgangsbild sehr, sehr gut übertragen konnten in verschiedene Situationen. Das war vor einem Dreivierteljahr hat das angefangen, dass das so richtig gut wurde. Und jetzt seit Nano Banana Pro, seit ungefähr 3 Monaten, ist die Sache tatsächlich sehr, sehr, sehr qualitativ hochwertig. Und auch von der Auflösung und sowas stimmt da alles. Das heißt, inzwischen reicht ein Bild um einer Person, um tatsächlich diese Person in alle möglichen Szenarien zu übertragen. Die Idee hinter dem Workflow oder generell hinter der Säule war einfach die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, einfach zur Aktivierung von Leuten, von Besuchern auf Messen, auf Veranstaltungen, aber auch im Internet zu nutzen. Der Workflow ist insofern jetzt relativ neu, dass er jetzt ein relativ neues Bildmodell dahinter hat. Er besteht in der Form aber schon eine ganze Weile und wird sicher auch noch eine Weile bestehen, dadurch, dass das Bildmodell und verschiedene Parameter jederzeit ausgetauscht werden können. Also es ist kein geschlossenes System, das ist in N8N aufgebaut. Das ist eine Automationsumgebung, in die sich sehr gut KI integrieren lässt, und da ist das Modell dann jeweils eingefügt. Das heißt, Das meiste ist eine klassische Automation und da, wo KI zum Einsatz kommt, lässt sich das Modell jederzeit aktualisieren. Das gibt uns die Möglichkeit, praktisch immer so am Zahn der Zeit zu sein und immer so das Aktuellste, das, was gerade möglich ist, zu nutzen. Die Fotobooth haben wir deswegen gebaut, weil tatsächlich, also das wird jeder, der zuhört, kennen, auf Hochzeiten oder auf Veranstaltungen, wenn da so eine Fotobox steht, egal wie mistig die ist, sobald man sich da vorstellen kann und sich irgendwie einen Hut aufsetzt und einen Holzstock mit einem Bart vors Gesicht hält und dann kommt unten ein Foto raus, nimmt man das mit und zeigt das seinen Freunden und findet das cool und unterhält sich darüber. Und je nachdem, wie viel dann auch getrunken wird auf so einer Veranstaltung, hat man sehr viel Spaß mit so einer Box. Das ist bei einer KI-Fotobox natürlich genauso. Allerdings muss man sich da nicht irgendwie verkleiden oder zum Affen machen, sondern wird in verschiedene Situationen reingesetzt. Jetzt zum Beispiel, wir waren vor anderthalb Wochen auf der Jahresauftaktveranstaltung der IHK. Sehr viele Politiker, viele Geschäftsführer dort. Eher, sage ich mal, das Publikum, das nicht unbedingt an so einer Fotobox rumhängt. Wir hatten dann, also das Thema war Sicherheit der Veranstaltung. Wir hatten als Option mit der Fotobox Mafia-Boss, Security in der Bank und Hacker vor ganz vielen Monitoren. Und die drei Motive liefen super. Also wir haben sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht von den Leuten. Die haben sich sehr gefreut, haben sich da vorgestellt, haben das untereinander angeschaut, gelacht. Der Präsident des LKA Baden-Württemberg hat sich zum Mafia-Boss machen lassen, seine Frau zum Security. Und dann haben sie gesagt, jetzt können sie sich jagen. Und also da werden alle zum Kind, wenn es um so eine Box geht. Und durch KI haben wir jetzt halt die Möglichkeit, das aus dieser Hochzeitsfeier-Ecke rauszuholen und tatsächlich für Messen und für alle möglichen Veranstaltungen nutzbar zu machen.
Jetzt haben wir ja natürlich als Marketingagentur oder als Kommunikationsagentur immer gewisse Ziele, wenn wir solche Sachen starten. Das heißt, wenn wir jetzt so eine, man kann es vielleicht in dem Fall eine ganz so ein Use Case mal betrachten, den so jemand durchläuft, dann stellt er sich vor, diese Box ist bestenfalls irgendwie angezogen, fasziniert, hat einfach die Lust, das mal auszuprobieren, hat einen sehr, sehr niederschwelligen Zugang da dazu, tippt einmal auf den Countdown, bekommt sein Foto nach einer relativ kurzen Zeit. Ich glaube, die Zeitspanne ist irgendwo so bei 30 Sekunden bis 2 Minuten, je nachdem, wie komplex die Bildaufbauten sind. Und im besten Fall wollen wir ja hergehen und an dem Punkt die Erfahrungen nicht zu Ende gehen lassen. Das heißt, auch da ist es ja so, dass wir immer versuchen, von dort aus noch mal ein bisschen weiter zu denken. Das heißt, über diesen Workflow, den du gebaut hast, hatten wir ja auch die Möglichkeit, den Download des Bildes, also man hat auf einer Seite den Drucker, der neben der Säule steht oder wie auch immer in der Messewand oder integriert sein kann. Man hat das analoge Bild, also das wirklich ganz konkrete Takeaway, das die Leute mitnehmen für den nächsten Abend und zu Hause haben, vielleicht so in dieses Bild verliebt werden, dass sie es zumindest nicht in den Müll schmeißen. Es ist ja auch schon mal ein riesiger Gewinn oder ein riesiger Erfolg für eine Marketingmaßnahme, nicht im Müll zu landen, also so blöd sich das anhört, sondern im besten Fall in irgendeiner Schublade, die irgendwann mal wieder geöffnet wird. Wir haben aber natürlich auch immer die Idee, dann irgendwo weitergeteilt zu werden. Das heißt, neben dem eigentlichen analogen Bild ist über den Workflow ein QR-Code mit angeboten, in dem ich das Bild dann runterladen kann. On-Brand natürlich, also das ist auch immer der Anspruch, den wir stellen an alle Maßnahmen, dass wir sagen, das Einspielen des eigenen Brandings ist wirklich zu 100% möglich und steuerbar und auch skalierbar oder regulierbar, also ist es nur ein Logo oder ist es wirklich ein komplettes Frame oder ist es noch eine Veranstaltungsinformation oder vielleicht ein Datum etc., alle diese Dinge sind möglich. Und über diesen Download erhoffen wir uns natürlich dann eher so ein bisschen in diese geschlossenen Kreise reinzukommen. Das heißt, ich glaube, dadurch, dass es sich so niederschwellig und einfach anfühlt für denjenigen, der sich das Foto macht von sich selbst, ist er wirklich gewillt, sein eigenes Ergebnis in die, also Familiengruppe, Freundesgruppe, Arbeitskollegiegruppe reinzustellen und dem natürlich so einen multiplikatorischen Effekt nochmal mitzugeben. Das ist schon auch eine richtig coole Sache. Aber neben dem Download des statischen Bilds bist du nochmal hergegangen, hast nochmal einen draufgesetzt.
Ja, tatsächlich, einfach haben wir gesagt, machen wir noch ein Video draus. Das war jetzt das erste Mal, haben wir das gemacht an Halloween letztes Jahr. Da war das Bildmotiv im Prinzip die Person, so wie sie vor der Säule steht. Man konnte sich so ein bisschen erschreckt darstellen, wie man wollte. Wurde man in einen alten Pferdestall gepackt. Hinter einem steht ein Skelett mit einer Kutte an, als der Tod, und greift einen von hinten so an die Schultern. Und das haben wir dann als Video noch animiert. Das heißt, der Tod lacht, beugt sich nur nach hinten, es blitzt draußen. So einfach ein bisschen Gruselstimmung. Es regnet. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Bietet sich natürlich an, je nach Event, dass man das auch macht. Muss natürlich bedenken, dass die Generierung dann ein bisschen länger dauert. Da reden wir dann schon eher so von 2,5, 3 Minuten. Ist aber in der Regel kein Problem. Vor allem deswegen, weil man, jetzt reden wir gerade mal über eine Messe, die Leute natürlich dann 3 Minuten am Stand hat, mit denen sprechen kann, solange die auf ihr Bild warten. Beziehungsweise auf ihr Video warten. Das ist natürlich ganz geschickt. Ja, tatsächlich war das so, also der Workflow an sich ist eigentlich entstanden, weil es ging. Das ist bei mir oft so, dass wenn irgendein neues KI-Tool kommt, irgendeine neue Generation, dass ich schaue, was ist damit möglich? Was können wir eigentlich damit machen? Und dann mit natürlich zum einen den AMs, aber natürlich auch mit euch aus der Kreation, schaue, was können wir damit für die Kunden tun? Wie können wir das für die Kunden anwenden? Und da kam dann tatsächlich die Idee dazu, zu sagen, das Foto wird vor Ort ausgedruckt. Unten rechts ist ein QR-Code. Über den QR-Code kann ich das Bild runterladen. Das runtergeladene Bild hat dann natürlich keinen QR-Code. Und dann kann ich das auf Social Media posten und in meine Freundesgruppen teilen und so. Das heißt, da entsteht dann aus der technischen Möglichkeit, entsteht so ein Stück weit die Anwendung. Das ist bei KI jetzt tatsächlich ein Stück weit anders, als es sonst war. In der Regel haben wir uns ja oft, also früher, sage ich mal, vor 2 Jahren, 3 Jahren, als ich mit KI gearbeitet habe. Ja, es ist verrückt, wie schnell das ging. Ne? Also als ich noch nicht die anderen Beast hatte.
Wir nehmen im Februar 2026 auf fürs Protokoll.
Ja, genau. Es ist, das ist alles noch gar nicht so lange. Ne? Und wenn du überlegst, so vor 3 Jahren oder sagen wir mal vor 4 Jahren, ging es ja tatsächlich eher darum, dass wir geschaut haben, was wollen wir machen und wie setzen wir das technisch um. Und im Moment entwickelt sich viel von dem, was ich mache, was das Beast macht, eher daraus, was an neuen technischen Möglichkeiten da ist. Und dann schauen wir, wie können wir das in ein Produkt verwandeln, das für unsere Kunden interessant ist und für deren Kunden.
Wenn wir im Bild der Fotobooth bleiben, weil ich die so wahnsinnig stark finde, weil die so greifbar ist. Ja, es ist irgendwie auf der einen Seite simpel, auf der anderen Seite steckt total viel Kompetenz dahinter und ich finde, die setzt sofort so inspirierende Momente frei, weil das ganze Setting so greifbar ist für mich. Wenn wir in diesem Bild bleiben, also welche Möglichkeiten haben wir denn zwecks solche, da kommen wir bestimmt auch nochmal dazu, was die Konsistenz, was die Bildaufbauten, was die Reproduzierbarkeit der Bilder angeht, was die Personenanzahl etc. angeht. Da würde ich mal gerne so ein bisschen dieses Spektrum aufmachen, weil wir hatten es auf der einen Seite so ein bisschen vom FaceSwap eingangs, Snapchat etc. Das heißt, nimm dein Gesicht, setz es auf eine fertige Maske. Es gibt natürlich aber auch irgendwie den Zufallsfaktor, der mit drin steckt. Es gibt feste Bildaufbauten, also die Kontinuität innerhalb der Bilder lässt sich ja auch ganz stark regulieren. Inwiefern man sagt, man setzt seinen Schwerpunkt eben völlig unterschiedlich. Man kann die Person in eine ganz neue Welt setzen, man kann sie nur erklären, da mal ein bisschen was das Spektrum betrifft.
Es gibt verschiedene Eingangs- und Ausgangsparameter, die wir natürlich verändern können. Zum einen beim Eingangsbild gibt es die Möglichkeit zu sagen, die Leute können zum Beispiel eine lustige Grimasse machen oder eine bestimmte Pose einnehmen. Und die Pose, die Haltung, der Gesichtsausdruck wird alles komplett übernommen und im Zielbild auch so angezeigt. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn man, stellt jemanden als Clown dar oder als Affen. Dann kann der in eine lustige Pose gehen, lustiges Gesicht machen und es wird dann so als Clown oder als Affe dargestellt. Dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, die Eingangspose, Eingangsmimik hat keinen Einfluss auf das Endergebnis. Das heißt, es wird durchs Endbild bestimmt. Klassisches Beispiel wäre jetzt der Mafia-Boss, den wir hatten. Das ist so der Party-Situation. Der Mafia-Boss sitzt im Sessel, beide Hände so auf der Lehne, bisschen zurückgelehnt, bisschen arroganter Blick. sehr ernst, sehr grimmige Augen. Da wird dann alles durchs Zielbild bestimmt und einfach nur die Person, also die Körpereigenschaften und das Gesicht übernommen, aber selbst die Klamotten werden vom Zielbild bestimmt. Das sind so Möglichkeiten, die sich aus dem Eingang ergeben, also wo wir praktisch festlegen können, was durch was bestimmt wird. Beim Ausgang sind wir relativ flexibel. Es gibt Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel unser Weihnachtsmailing, wer das gekriegt hat. Da konnte man sich zu Horst in den Stall setzen und ein Bier mit ihm trinken. Da war Horst, wie er im Stall sitzt, mit dem Hintergrund, mit unseren Logos im Hintergrund und sowas, das war gesetzt und die Person wurde in dieses Bild integriert. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir gestalten das Output-Bild komplett frei, machen dann relativ detaillierten Prompt zwar, aber aus welcher Perspektive oder wie genau das Bild nachher aussieht, überlassen wir so ein bisschen auch dem Zufall. Dann sieht hier das Bild ganz anders aus, kann auch einen gewissen Reiz haben. Das kommt immer so ein bisschen auf die Anwendung an und wie strikt man bestimmen will, was hinten rauskommt. Genau, also da im Prinzip sind wir da vollkommen offen. Bei Gruppenbildern ist es so, dass mit Personen bis zu 5 Personen ist die Konsistenz gut, akzeptabel. Alles, was drüber ist, wird schwammig. Da vermischen sich dann irgendwann die Leute, da wir aber ja sowieso im Hochformat aufnehmen, vor der Säule, bietet sich sowieso eigentlich nicht an, mehr als 5 Personen aufs Bild zu kriegen. Aber auch das ist wieder jetzt Februar 2026 eine Momentaufnahme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in einem halben Jahr keine oder kaum mehr Limitierungen haben, was die Menge an Personen angeht und so weiter. Also die Entwicklung bei den Bildmodellen ist so rasend. Da sehe ich in Zukunft wesentlich weniger Einschränkungen.
Und natürlich ist die komplette Verwandlung auch möglich. Also wenn wir jetzt an Michael Jackson, Thriller oder Hulk oder die Maske oder egal was denken. Also ich kann auch letztendlich oder zur Comicfigur, zur Disney-Figur, zum Manga-Comic, egal was letztendlich, in welche Welt ich da eintauchen möchte, kann ich entweder ganz im Rahmen des Events oder der Aktion oder der Marke frei ausgestalten.
Genau, also da ist man vollkommen frei, sowohl was den Stil angeht, natürlich auch was die Umgebung und die Situation angeht. Es gibt natürlich Einschränkungen, was Nacktheit und solche Geschichten angeht, aber das ist, glaube ich, auch vernünftig zu einem gewissen Grad. Aber was ich natürlich immer anbiete, sind so Sachen wie, habe auf der Webseite habe ich eine Anwendung und wir arbeiten in einer großen Fabrik oder sowas und ein Azubi, ein zukünftiger vielleicht oder jemand, der sich generell für einen Job in der Produktion interessiert, kann sich da schon mal in eine Produktionshalle mit den Klamotten des Unternehmens, der Firma, schon mal rein swappen lassen und dann steht er da drin und hat irgendwie einen Teil in der Hand oder arbeitet am Band mit anderen Kollegen und lacht und kann sich schon mal so ein bisschen sehen, wie sähe das aus, wenn ich dort arbeite. Für solche Sachen ist das natürlich super.
Das ist natürlich als Marketinginstrument auch ziemlich geil, weil man wirklich sagen kann, man kann ein 1:1 Schablone schaffen zu dem, wie die Marke ausgerichtet ist. Also entweder man denkt jetzt aus einem Archetypenkreis mal raus, der irgendwie der Kampagne oder der Marke ein Stück weit zugeordnet ist, oder man denkt es aus einem Positionierungskreuz raus, wo man sagt, man hat eine gewisse Nähe, man hat eine Energie, man hat Rationalität, man hat Substanz etc. Ist ja völlig egal. Man kann sich da immer den Übertrag oder die Übersetzung in so eine Fotowelt auch überlegen. Oder natürlich auch diesen Soll- und Ist-Zustand, also wo wir jetzt wieder so ein bisschen bei dem mythologischen Feld der Verwandlung sind. Also allein, was ist denn eine HR-Kommunikation, die sagt nichts anderes, die irgendwo ein Stück weit sagt, guck mal, da wo du jetzt bist, ist dein dein Ist-Zustand. Wenn du jetzt zu uns kommst, dann befördern wir oder dann generieren wir dir oder suggerieren dir den Soll-Zustand, in dem du dich denn finden sollst. Also ganz klassisch natürlich alles, was irgendwie eine Uniform trägt. Das ist natürlich super gutmütig oder was bestimmte, eine bestimmte Art der Klamotte, schon vielleicht auch ein Stück weit das Arbeiten mit Stereotypen, aber auch das lässt sich ja komplett überzeichnen. Und ich finde das so wahnsinnig interessant an dem ganzen Punkt. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass die Fotobooth an sich, der Gedanke, du hast ja vorhin schon gesagt, Fotobooth ist ja nicht neu, den gibt's schon auf Hochzeiten, den gab's schon, ja, dann Sonnenbrille etc. Oder zieh dir doch mal den, kannst die Leute auch sagen, sie sollen sich einen Feuerwehrhelm anziehen und dann ein Foto von sich machen und dann haben sie sich auch verwandelt. Aber es ist natürlich wesentlich unspektakulärer, wie wenn man vor wie wenn man in das dramatische Szenario gesetzt wird, das natürlich dann so cool aussieht, dass ich das Bedürfnis habe, ich muss es jetzt auch teilen, oder das mich dann auch vielleicht noch ein Stück weit fasziniert und das mich zudem noch fasziniert, weil die Technologie dahinter mich gerade fasziniert. Also das ist ja auch der Punkt, alles redet irgendwie um KI, und das ist so ein Touchpoint oder so ein Punkt, an dem die KI ganz, ganz niederschwellig greifbar ist und mit der Marke sich fest verknüpfen lässt. Also ich gehe jetzt mal da davon aus, jetzt haben wir vielleicht ein eingestaubtes Unternehmen, ein in der Wahrnehmung, ja, das, was mein Bauch mir sagt, dieses Unternehmen ist eingestaubt. Das heißt, ich mache die Rampe schon mal recht groß, um dort im Foyer vielleicht irgendwie was hinzustellen, was so eine KI-Fotobooth sein könnte, an der ich sage, wenn ich mich da anmelde und alles ist vielleicht ein bisschen schrullig und ich laufe dahin, ist cool inszeniert, ein geiles Display, Touchscreen etc., ich gehe da ran und kriege irgendwie mein Bildchen raus, dann denke ich mir auf einmal natürlich, hoppla, das ist jetzt halt natürlich nicht der Stock, an dem die Brille dranhängt, sondern es ist ein ganz anderes Level von Markenerlebnis, das mir schon sagt, okay, wir beschäftigen uns einfach mit diesem Thema. Also in welcher Form, ja, das sagt mir ja schon mal auf alleroberster Ebene, hey, wenn das mein erster Berührungspunkt ist, dann gehe ich mal davon aus, dass die Marke oder das Unternehmen, das dahinter steckt, sich nicht nur im Spaßbereich mit KI beschäftigen möchte, sondern dieses Thema halt eben ganz, ganz ernst nimmt und wirklich mit in die eigenen Prozesse halt eben integriert und aufnimmt. Das finde ich so cool an dieser Fotobooth als Standalone oder supported für ein Event etc. Was die Booth selbst kommuniziert. Und aber dann, und das ist ja das Coole da dahinter, dass über den Workflow, den wir ja jetzt gebaut haben, den Transfer in die Online-Welt oder in die Kampagnenwelt, in die aktionsgebundene Welt easy jetzt bauen können. Ja, das heißt, wir können jetzt wir können sagen, im Zuge der WM, ja, werde zum Fußballspieler, bau dir dein Team auf, mach den ein kleines Panini-Sticker-Album etc. und können sagen, schieb dein Bild da rein und dann wirst du zum Fußballspieler à la XY, schön heroisch oder vielleicht schön vintage, schön, also da gibt es ja dann, da ist dann der Regler der Tonalität ja dann irgendwie drin, sich das zu überlegen. Aber das macht so wahnsinnig viel auf, finde ich. Oder auch zu sagen, check doch schon mal die Klamotten ab, zieh doch mal die Brille auf, wie es Ray-Ban oder Oakley ja auch gemacht hat. Oder reiß doch schon mal dahin, wo du gerne wärst und guck, wie entweder dein Urlaub aussieht oder dein nächstes Schneeerlebnis oder was auch immer so. Also das finde ich das wahnsinnig Interessante an diesem Aspekt der Verwandlung, der Neugierde, die da in dem ganzen Thema drin steckt, wirklich einen Kopf aufzumachen, was kann man da damit noch alles machen. Und vielleicht an der Stelle kurz gesagt, wir schreiben es auch in die Shownotes, wir haben eine kleine Seite selbst gebaut, das war Hauruck-Aktion, aber da dürft ihr, wenn ihr Lust habt, gerne mal ein Bild hochschieben und euch hier auf die Podcast-Couch setzen. Kleiner Disclaimer, wir brauchen natürlich eine E-Mail-Adresse da dazu, um euch das Bild zu schicken. Das ist keine Datenkrake, ihr seid dann auch nicht auf dem Newsletter von uns oder sonst irgendwas. Wobei, wir sollten eigentlich mal Newsletter stärker verfolgen, vielleicht mal ins Leben rufen.
Das wäre wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, genau. Aber also datenschutztechnisch, wir brauchen die E-Mail-Adresse, um euch das Bild zu schicken, für nichts anderes. Genau. Steht natürlich auch in der Datenschutzerklärung.
Also da könnt ihr mal reinschauen und mal einen wirklich ganz niederschwelligen, einfachen Zugang zu diesem ganzen Thema machen. Ich habe...
Ja, was glaubst du denn?
Ein kleines Was glaubst du denn dabei? Und zwar wollte ich dich fragen, lieber Michi, wie viele Bilder werden... Die Quellangabe hacke ich jetzt einfach mal mit rein, weil ich es ein bisschen schwierig finde, die Recherchen, also KI-Statistiken, unglaublich schwierig, da irgendwie valide Zahlen rauszukriegen oder die nochmal irgendwie abzugleichen. Dann natürlich auch der Zeitraum der Erhebung spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle. Ich wollte zuerst so ein bisschen auf diese Energiebedarfsthematik gehen, die sich in dem Bereich verdoppelt hat. Es war weniger, wie ich zuerst vermutet hatte, muss ich ehrlicherweise sagen. Und hatte dann aber Zahlen, denen ich zumindest mal so halbwegs getraut hatte, die ich gefunden habe. Wie viele Bilder werden laut companieshistory.com aktuell täglich generiert? Sind es 34 Millionen Bilder pro Tag? Sind es 44 Millionen Bilder pro Tag? Oder sind es 95 Millionen Bilder pro Tag?
Also, wenn ich mal davon ausgehe, dass allein ich so um die 100 Bilder am Tag wahrscheinlich über die Workflows, die ich nutze, generiere, müsste ich von der höchsten Zahl ausgehen.
Die ist es nicht. Es ist die niedrigste Zahl in dem Fall.
Tatsächlich.
Witzigerweise, die 95 Millionen, das ist die Anzahl an Videos und Fotos, die täglich auf Insta hochgeladen wird. Die 34 Millionen sind wohl die, die generiert werden. Mir ging es auch so, dass ich da meine Eigenperspektive irgendwo projiziert habe auf, keine Ahnung, x Einwohner und das dann irgendwie versucht habe hochzurechnen. Jetzt sitzen wir natürlich in der Bubble und klar, generieren. Und wir generieren dann auch immer vierfach, zweifach, dreifach, um die Ergebnisse irgendwo ein bisschen zu beschleunigen, um mehr Varianz in den Ergebnissen zu haben, um die Route sauberer verfolgen zu können. Und ich glaube, da habe ich diesen Fehler gemacht, einfach so ein bisschen aus der eigenen Wahrnehmung dann auf die große Zahl zu schließen. Es sind 34 Millionen Bilder pro Tag. Ob die Zahl stimmt oder nicht,
wissen wir leider nicht.
Das steht auf companieshistory.com und vielleicht steht woanders nochmal was ganz anderes.
Ja, was glaubst du denn?
Aber wie viele Bilder wurden laut der Studie der marketingprofs.com bis zum August 2023 generiert? Auch da finde ich 23, das ist sehr weit weg, was die Zahl betrifft. Ich glaube auch, dass der exponentielle Anstieg mich da dahinter natürlich total interessieren würde. Also so wie du es vorhin gesagt hast, die Zeit schreitet nirgendwo schneller voran als im KI-Bereich. Von dem her, aber das war auch eine halbwegs valide Zahl, wo ich mir gedacht habe, die kann man mit dem Podcast nehmen. Sind es A, 83 Millionen? Sind es B, 8,2 Milliarden? Sind es C, 11,2 Milliarden? D, 15,5 Milliarden? Sind ein bisschen viele Zahlen, sorry. Oder sind es 1,3 Billionen?
Bis wann?
Bis 23.
23. Ja, da war der Hype schon relativ groß. Also 22 angefangen. Ich würde mal sagen, irgendwo um eine Milliarde rum. Habe ich das mal eingeordnet.
Es sind 15,5 Milliarden Bilder, die da schon produziert wurden. Ist verrückt, ne?
23, da war die Qualität tatsächlich, also wer möchte, guck mal, wie so Anfang 23 die Bilder aussahen.
Da war man im reinen Experimentierfeld unterwegs, also so ging es mir zumindest. Ich hatte schon so ein bisschen, also klar, irgendwie Midjourney, den Weirdness-Faktor, den Fantasy-Faktor, den das hat, das ist alles irgendwie so abstrakt und glossy. Es erinnert mich immer so an so eine Airbrush-Welt, die Midjourney irgendwie zeichnet, so Fantasy, ist total inspirierend, was Midjourney irgendwie tut. Aber so der Durchbruch für mich ins tägliche Tun war tatsächlich irgendwo ein Stück weit schon, so wie du es vorhin gesagt hattest, Ende letztes Jahr, Oktober, September, Oktober, November, Nano Banana Pro 3 dann in dem Fall, oder?
Also Gemini 3 Image.
Genau, also Gemini 3 Image, Nano Banana Pro. Ich finde, die haben da so eine Schallmauer durchbrochen, wo ich gedacht hatte, ja, jetzt kommt man im Marketingbereich an eine Konsistenz, die man ganz, ganz unbedingt auf dem Schirm haben muss. Jetzt ist natürlich alles, was Schriftthemen betrifft, hat auch immer mehr Zulauf in den ganzen Bildgenerativen. Klar, ich weiß nicht, wie man da ein Layout setzen soll. Also setze den Umbruch nach Sie oder sowas.
Also musst du über Canva machen.
Genau, da ist dann halt die nächste Frage, wann geht es in einen vernünftigen Editor, wo man sagt, man bricht einmal das weiße Blatt, so wie du es gerade schon angerissen hast, und hat einen Vorschlag, der KI auf KI-Basis erstellt ist und geht dann von dort aus in den Editor und kann dann einfach seine eigene Kreativität oder seine eigenen Themen nochmal reinspielen. Aber dadurch, dass es natürlich alles auf Gemini zumindest noch im Bild verankert ist, noch aktuell unbrauchbar für unseren Kontext, aber alles, was eben die Welt der Mockups, der schnellen Ideen oder nicht unbedingt der schnellen, aber der Ideenvisualisierung betrifft, da ist es, das war für mich damals echt ein Meilenstein, der da passiert ist. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wann die traditionellen Photoshop-Skills wieder die große Rolle spielen. Ich merke dann auch oft, dass sich einfache Dinge nicht prompten lassen. Also wir hatten es auch schon oft davon, setz die Person links auf die Seite. Tausche Person X mit mit Y. Es sind manchmal die einfachsten Befehle, die nicht verstanden werden und die in lauter Schleifen dann irgendwann mal in der Frustration enden und sagen, okay, jetzt kommt man dann auch an den Bereich, wo so ein bisschen die Effizienzabwägung ist, wechsle ich schnell den Photoshop und mach's da the old way.
Ja, das ist tatsächlich, Bildbearbeitung ist, was natürlich ein Stück weit einfach am fehlenden Weltverständnis des Bildgenerators liegt. Noch, es gibt ja inzwischen viele Ansätze, die wohl auch relativ gute Früchte tragen für die nächsten Generationen, dass da tatsächlich ein besseres Verständnis auch von Dreidimensionalität und so da ist. Aber Bildgeneratoren lernen aus Pixeln. Die lernen einfach, welcher Pixel neben welchem Pixel so. Also die lernen ja nicht aus einer dreidimensionalen Welt. Das heißt, wenn du ein Bild von uns zweien hier machst und sagst, jetzt nimmst du mal die Topfpflanze und schieb die 20 Zentimeter weiter nach links oder nach rechts oder nach vorne, dann versteht er einfach nicht, was du von ihm willst. Ich hatte schon tatsächlich Versuche gestartet wie, mach eine Skala dahinter, hinter eine Person, weil ich wollte eine Person ein bisschen größer machen. Da habe ich gesagt, mach eine Skala hinter die Person. Hat eine Skala gemacht, die natürlich jenseits von Gut und Böse war. Die war irgendwie bei einem Meter knapp über dem Kopf. Also hat kein Gefühl dafür gehabt, wie groß der Mensch ist. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mach den Mensch so, dass er bei 1,20 Meter ist auf der Skala. Und dann hat der Generator die Skala so verkürzt, dass der Kopf auf 1,20 Meter ist.
Eigentlich smart. Also weniger, ja, das war wahrscheinlich weniger Arbeit. Im Reasoning, lieber die Skala kurz zu.
Genau, das ist viel geschickter, der wird sich freuen. Ja, also da ist tatsächlich einfach, da fehlt noch dieses Weltverständnis. Das ist was aber, glaube ich, gerade mit Hochdruck verfolgt wird, dass das besser funktioniert, und es funktioniert auch schon viel besser, als es vor einem halben Jahr noch war.
Das ist wie diese, so Klassenarbeiten, Korrekturen von Kindern, schreibe eine Automarke.
Ja, genau. Da fehlt manchmal noch so ein bisschen das Weltverständnis. Aber da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, das zu beheben. Mir sind zwei Sachen noch eingefallen, die ich vorhin noch sagen wollte, beziehungsweise drei. Das erste ist Bildstil. Da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Was so den Fotostil angeht, sind wir sehr flexibel. Das heißt, also das werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch zum Beispiel zu Adi auf die Couch setzt. Wir haben ja bei der Kavallerie so einen Blitzstil, dass wir immer so von vorne drauf blitzen und der Rest des Raums, irgendwie das Raumlicht, lassen wir ein bisschen links liegen. Der lässt sich genauso adaptieren wie jeder andere Stil. Das heißt, was den Bildstil angeht, können wir durch ein bisschen Vorgaben und sowas sehr, sehr gut mit dem Bildstil der jeweiligen Marke arbeiten. Das heißt, das ist uns natürlich immer extrem wichtig, nicht jetzt einfach, weil KI jetzt da ist, KI einzusetzen, sondern KI dann einzusetzen, wenn sie wirklich on-brand funktioniert. Und dazu gehört natürlich auch, dass der Bildstil einfach funktioniert. Das zweite ist das Energiethema. Da hattest du es ja vor kurzem, dass du gedacht hast, das wäre höher. Es ist tatsächlich so, dass mit dem exponentiellen Anstieg der KI-Nutzung die Modelle tatsächlich auch immer sparsamer werden. Also wir haben nicht mehr das Problem, dass ein gutes Beispiel finde ich immer O3 von OpenAI, wer das mal genutzt hat, das ist so ein Denkmodell, also ein Reasoning-Modell, und O4 Mini, die sind, glaube ich, die hatten gar nicht so viel Abstand voneinander. Ich glaube, 2-3 Monate hintereinander kamen die raus. Und es gibt in Amerika gibt es immer den AIM-Test, das ist so ein Mathematikwettbewerb für relativ hochbegabte Schüler. Die sitzen in einem Raum, kriegen keinen Taschenrechner und nichts und müssen im Prinzip auf dem Papier Rechenaufgaben lösen. Und das ist was, woran an den Aufgaben werden immer gerne diese Reasoning-Modelle gemessen. Denen wird verboten, Code einzusetzen, weil normalerweise würde so ein Modell hergehen und sich einfach einen Taschenrechner programmieren in Python, weil die Code schreiben können und mit dem Taschenrechner die Aufgabe lösen. Das wollen sie verhindern. Das heißt, es muss nur durch den Denkprozess, durch das Reasoning die Aufgabe lösen. Und da haben die beiden fast gleich abgeschnitten. O4 war ein bisschen besser sogar, mit 93% oder sowas und O3 irgendwo um die 89. Also 3-4% besser. Was keinen Riesenunterschied macht. Der Unterschied lag tatsächlich daran, dass für die Aufgaben pro Task bei O3 ungefähr $1,000 an Strom und Compute draufging, pro Aufgabe. Kann man sich vorstellen, wie lange das Ding lief und auf was für Maschinen. Und bei O4 Mini waren wir, obwohl die Leistung besser war, 2-3 Monate später bei irgendwas $2.50 bis $3. Also das heißt, die Tools werden nicht nur wesentlich besser, sondern sie werden sehr, sehr viel effizienter, können die Hardware effizienter nutzen und dadurch sind sie auch wesentlich stromsparender. Das heißt, wenn ich jetzt ChatGPT nutze oder über KI suche, im Gegensatz zu Google suche, geht die Welt unter, ist tatsächlich nicht mehr das Riesenthema. Aber daher erklärt sich, dass natürlich der Strombedarf trotzdem hochgeht, aber nicht so schnell hochgeht, wie die Nutzung hochgeht, weil einfach die Modelle effizienter werden.
Mega spannend auf jeden Fall. Muss ich den richtigen Knopf finden? Ich verwandle mich zurück vom Host in den Designer. Vielen Dank fürs Reinhören.